Die Radio Wissen. Update.
Die Lufthansa streicht in den nächsten Tagen fast alle ihre Verbindungen. Grund ist der Streik der Piloten. Dazu gleich mehr nach unserem Schwerpunkt heute. Herzlich willkommen zum Update. Ich bin Ablo Afakama. Wir haben es nicht gewusst. Damit können sich die Politiker nicht rausreden, wenn der Klimawandel die Erde in Zukunft volltrifft. Der UNO-Weltklimarat hat heute in Yokohama in Japan einen neuen Bericht zur Erderwärmung vorgestellt. Etwa 800 Wissenschaftler haben tausende Studien ausgewertet. Jetzt waren sie klar wie nie vor den Folgen des Klimawandels. Und einer der Wissenschaftler sagt, es geht nicht nur um die Zukunft.
Vom Äquator bis zu den Polen, von den Küsten bis in die Gebirge. Der Klimawandel hat diese Welt bereits verändert.
Update.
Niemand auf diesem Planeten bleibt von den Auswirkungen des Klimawandels unberührt. Das sagt der Chef des UNO-Klimarates IPCC, Rajendra Pachauri.
Wir haben Grund zur Annahme, dass die soziale Stabilität der menschlichen Gesellschaft auf dem Spiel steht, wenn nichts gegen den Ausstoß von Treibhausgasen und den Klimawandel unternommen wird.
Die very social stability of human systems could be at stake.
Die Wissenschaftler warnen in ihrem Bericht vor Bürgerkriegen, Hungersnöten, Überschwemmungen und Artensterben. Die neuen Studien zeigen, dass auf absehbare Zeit die Nahrungsmittelproduktion um 2% sinken könnte, die Weltbevölkerung aber im gleichen Zeitraum wohl um 14% wächst, was Nahrungsmittel extrem verteuern könnte. Die Umweltschutzorganisation WWF hat weltweit sogenannte Klimazeugen. Es handelt sich um ältere Männer oder Frauen, die schon heute berichten können, was sich in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Unter ihnen ist Mitsuharu Kudo. Früher hat er in Japans Bergen Bären gejagt.
Bei uns im Norden ist alles schon absehbar. Wenn der Meeresspiegel steigt, verschwinden die Strände. Mit ihnen die Bäume am Strand, von deren Früchten sich die Bären ernähren. Aber nicht nur diese Tierart stirbt aus. Der Boden ist ja voller Bakterien, die über die Flüsse und das Meer Plankton erzeugen. Davon leben die Fische, die wir essen. Wenn also die Strände verschwinden, löst das einen unheilvollen Kreislauf aus.
So wird klar, der Klimawandel ist in voll im Gange. Korallenriff sind unwiederbringlich geschädigt, Tiere haben sich neue Lebensräume gesucht, es gibt mehr Hitzewellen und Stürme. Für den Weltklimarat können die vorhergesagten schlimmsten Folgen in der Zukunft noch teilweise abgewendet werden, wenn es gelingt, die Erderwärmung auf 2 Grad zu bremsen. Über die Reaktion der Bundesregierung berichtet Jörg Brandscheid.
Einen weiteren Beleg für die Dringlichkeit der Bekämpfung des Klimawandels sieht die Bundesregierung im Bericht des Weltklimarates. Die Bundeskanzlerin stehe hinter den im Koalitionsvertrag verankerten Zielen, erklärte Regierungssprecher Seibert. Deutschland will seine Treibhausgasemissionen bis 2020 um mindestens 40% gegenüber 1990 reduzieren. Doch aus Sicht von Umweltministerin Hendricks muss dazu mehr getan werden. Es gelte eine Lücke von 5-7 Prozentpunkten zu schließen. Hendricks will ein Sofortprogramm vorlegen, das bis 2020 wirken soll.
Was genau die Regierung der Welt, aber auch jeder Bürger konkret tun können, das war nicht Teil des aktuellen Berichts. Dazu werden Mitte April nochmal eigens Empfehlungen des Weltklimarats vorgestellt. Warum der Kampf gegen die Erderwärmung so schwierig ist und die Motivation nicht besonders groß ist, dafür hat der Wissenschaftler Frank Paul vom Geographischen Institut der Uni Wien eine Erklärung. Zitat: Das Problem ist, dass Dinge passieren werden, die bisher nicht passiert sind, die außerhalb des menschlichen Erfahrungshorizonts liegen.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
In den sozialen Netzwerken wird vor allem vor den Konsequenzen gewarnt, die der Klimawandel bringen wird. Ken Lundgren meint zum Beispiel auf Twitter, wir stehen kurz vor dem Ende unserer und vieler anderer Spezies. Die Academy of Science schreibt, wann haben wir uns eigentlich von der Idee verabschiedet, dass das Richtige zu tun tatsächlich das Richtige ist? Und James McRaw wundert sich über die Art des Medienechos. Traurig zu bemerken, wie die Rhetorik sich ändert. Man spricht jetzt mehr von Anpassung als von Prävention. Bei Facebook zweifelt der eine oder andere an der Dramatik des Reports. Oliver Büttner setzt bei Facebook den Klimawandel gleich mal in Anführungsstriche. Der Klimawandel ist eine Erfindung und das Geschäftsmodell von Al Gore. Auch Hartmut Pilch findet die Aufrufe schwierig. Man kann nicht aus Kohle, Kernkraft, Schiefergas, russischem Gas etc. gleichzeitig aussteigen, den Euro retten, Industrierückgrat Europas und Einwanderungsmagnet für alle Welt sein. Wir tanzen auf allen Hochzeiten, wollen überall, wo gerade die Aufmerksamkeit hinwandert, Streicheleinheiten für Bestmenschentum erhalten und schaffen am Ende nur uns selbst ab. Nachhaltig ist das gerade nicht. Um solchen Kommentaren vorzubeugen, kommentiert ex-Lachs auf tagesschau.de: Es werden sicherlich eine Menge Leute hier posten, dass es keinen Klimawandel gibt, dass das alles nur Lug und Trug sei. An alle Leugner oder Verdränger, eure Nachkommenschaft wird es euch danken. Seid aber so ehrlich und sagt es ihnen ins Gesicht, dass sie die Schuldigen auch beim Namen nennen können. Und Mark Gold postet einen Appell. Wer weiterhin am Wachstumsglauben festhält, trägt die Verantwortung am Klimawandel mit. Konsumiert weniger, weniger Fleisch, von allem einfach weniger. Organisiert Tauschbörsen, verschenkt, macht diesen Konsumschwindel nicht mehr mit.
Was sonst noch wichtig war?
Die Lufthansa steuert auf einen der größten Streiks ihrer Geschichte zu. Ab Mittwoch legen die Piloten 3 Tage lang ihre Arbeit nieder. Deswegen werden bis Ende der Woche 3.800 Verbindungen gestrichen, die ersten schon morgen. Lars Hofmann berichtet.
Lediglich knapp 500 Flüge sollen während des 3-tägigen Streiks durchgeführt werden. Nach Angaben der Lufthansa sind rund 425.000 Passagiere betroffen. Das Unternehmen versucht, Passagiere auf Tochtergesellschaften wie Swiss, Austrian Airlines oder Cityline umzubuchen. Bei Flügen innerhalb Deutschlands können Tickets in Bahnfahrkarten umgetauscht werden.
Mit "Die Türkei ist stolz auf dich" rufen haben die Anhänger des türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan den Wahlsieg bei der Kommunalwahl gefeiert. Landesweit hat die islamisch-konservative AKP etwa 45% der Stimmen geholt. Noch in der Wahlnacht drohte Erdogan seinen politischen Gegnern.
Ab morgen werden sich bestimmt einige auf die Flucht begeben. Einige sind schon geflohen. Was habe ich gesagt? Wir werden in ihre Verstecke eindringen. Jawohl. Sie werden Rechenschaft abgeben. Sie werden dafür zahlen.
Der türkische Ministerpräsident ist in der Bevölkerung umstritten. Unter anderem steht er unter Korruptionsverdacht. Internetnutzer in der Türkei sind empört, weil Twitter und YouTube gesperrt sind. Das höchste UNO-Gericht hat Japan den Walfang in der Antarktis verboten. Der internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat geurteilt, dass der Walfang nicht wissenschaftlichen Zwecken dient. Australien hatte Klage gegen Japan eingereicht und der Regierung vorgeworfen, unter dem Deckmantel der wissenschaftlichen Forschung kommerziellen Walfang zu betreiben. Seit 1988 sollen mehr als 10.000 Wale getötet worden sein. Kommen neue Warnstreiks im öffentlichen Dienst? Das entscheidet sich gerade in Potsdam. Die dritte Verhandlungsrunde zwischen den Gewerkschaften und den Arbeitgebern von Bund und Städten und Gemeinden läuft. Die Delegationen wurden von Gewerkschaftsmitgliedern mit Lärm empfangen. Für die Arbeitgeber ist Bundesinnenminister Thomas de Maizière Verhandlungsführer.
Wir fahren in Richtung Ergebnis. Die Zeit für Angebote ist jetzt vorbei. Wir werden uns jetzt annähern und dann werden wir hoffentlich heute oder morgen ein Ergebnis haben.
Es geht um die zukünftigen Gehälter von mehr als 2 Millionen Menschen. In den letzten Wochen hatte es schon öfter Warnstreiks von Mitarbeitern im öffentlichen Dienst gegeben. In mehreren Bundesländern hatten sie den öffentlichen Nahverkehr lahmgelegt, Kitas mussten geschlossen bleiben, die Müllabfuhr kam nicht.
Was noch wichtig wird.
Morgen steht im Verfahren gegen die rechtsextreme Terrorzelle der 100. Prozesstag an. Dem NSU werden unter anderem 10 Morde vorgeworfen. Die Ankläger versuchen der Hauptangeklagten Beate Zschäpe nachzuweisen, dass sie in der Terrorzelle gleichberechtigt war. Zeugen haben ausgesagt, dass Zschäpe sehr selbstbewusst, teilweise dominant aufgetreten ist. Für ihren Verteidiger Wolfgang Heer kein Beweis.
Zu diesem Thema fällt mir ein, dass man ganz bestimmt nicht aus einem selbstbewussten Charakter herleiten kann, dass jemand tatbeteiligt ist an den schwersten Verbrechen, die unser Strafgesetzbuch kennt.
Eigentlich sollte der NSU-Prozess in diesem Jahr zu Ende gehen. Jetzt wird es wohl 2015. Bundesanwalt Herbert Diemer hat dafür Verständnis.
Ja gut, es ist natürlich schon eine gewisse Zeit notwendig, um diesen komplexen Sachverhalt aufzuklären. Es geht um einen Zeitraum von über 13 Jahren, dass hier Zeugen nicht im Schnelldurchgang vernommen werden können. Und das kann man nicht erwarten.
Die NATO-Außenminister treffen sich morgen in Brüssel. Wichtigstes Thema wird Russlands Übernahme der Krim sein. Die NATO will ein Zeichen setzen und den östlichen Mitgliedsländern öffentlich versprechen, im Konfliktfall militärisch an ihrer Seite zu stehen. Bei dem Treffen morgen soll es auch darum gehen, ob mehr NATO-Truppen in die baltischen Staaten verlegt werden.
Wir müssen auch aufpassen, dass uns die Kosten nicht weglaufen und vor allen Dingen, dass wir mit der Netzentwicklung hinterherkommen. Die Energiewende wird in Deutschland derzeit ein bisschen chaotisch betrieben und wir müssen sie planbarer machen.
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel muss morgen eine Menge Überzeugungsarbeit leisten. Er trifft sich im Bundeskanzleramt mit den Ministerpräsidenten der Länder zum Energiegipfel. In der ARD meinte Gabriel, dass eine schnelle Einigung zur Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes wohl unwahrscheinlich ist. Ein Streitpunkt sind die Hochspannungstrassen, die durch Deutschland gebaut werden sollen. Viele Tiere bekommen öfter Antibiotika als Menschen. Das schadet aber auch uns, denn so breiten sich multiresistente Keime leichter aus. Um das zu ändern, tritt morgen ein neues Arzneimittelgesetz in Kraft. Landwirte und Tierärzte müssen dann genauer nachweisen, wann sie Tieren Antibiotika verabreichen. Wer zu viele Medikamente unters Futter mischt, kann in Zukunft für 3 Jahre die Betriebserlaubnis verlieren.
Und sonst in der Welt?
In Hongkong gibt es eine Rassismusdebatte, die Behörden vor Probleme stellt. Wie die Nachrichtenseite China Daily berichtet, wurden Mitte Februar mehrere Festlandchinesen auf einer beliebten Einkaufsmeile in Hongkong so schlimm beschimpft, dass sie in naheliegende Geschäfte flüchteten. Auch im Internet seien Festlandchinesen von Hongkonger Bürgern beleidigt worden. Nun diskutiert Hongkong darüber, ob die Übergriffe rassistischer Natur waren oder einfach nur schlechtes Benehmen. Denn die Opfer waren ja Chinesen, wie die Täter auch. Die frühere britische Kronkolonie Hongkong gehört zwar seit 15 Jahren als Sonderverwaltungszone zu China, zusammengewachsen sind die Bürger aber nicht. Die Hongkonger Antidiskriminierungsbehörde überlegt, ob sie den Rassismusbegriff in ihren Gesetzen weiterfassen muss. Eritrea nimmt nicht am African Nations Cup, der afrikanischen Fußballmeisterschaft, teil. Die Nationalmannschaft des Landes kämpft seit Jahren mit dem Verlust von Spielern. 17 Spieler und der Teamarzt sind seit einem Turnier in Uganda vor 2 Jahren flüchtig. Ein paar Jahre zuvor hatten mehrere Spieler Asyl in Tansania und Kenia beantragt. Das Problem gibt es aber nicht nur bei den Fußballern. Mehrere Athleten beantragten 2012 in Großbritannien politisches Asyl nach den Olympischen Spielen in London. Boliviens Präsident Evo Morales hat einen Tipp gegen Karies: Kokablätter kauen. Zum Auftakt einer nationalen Kampagne für gesunde Zähne sagte er, Menschen, die Tag und Nacht Koka kauen, hätten keine Zahnprobleme. Allerdings hinterließen die Blätter grüne Flecken. Wissenschaftliche Beweise legte Morales für die angebliche Kariesprophylaxe nicht vor. Kokasträucher werden in den Tälern des Andengebirges in Bolivien, Kolumbien und Peru angebaut. Ihre Blätter können zur Droge Kokain verarbeitet werden. In den Anden werden die Blätter aber seit Jahren auch als Genussmittel konsumiert, zum Beispiel als Tee oder eben gekaut. Außerdem sollen sie gegen die Höhenkrankheit helfen. Der Koka-Anbau ist in Bolivien legal. Präsident Morales, der 2005 als erster indigener Politiker an die Spitze des Landes gewählt wurde, war früher selbst Koka-Bauer.
Wissensnachrichten.
In London haben Archäologen dank einer Großbaustelle ein 660 Jahre altes Rätsel gelöst. Britta Wagner aus den Wissensnachrichten, welches denn?
Die Frage, wo ein Pestfriedhof der Stadt war. Es gab nämlich Aufzeichnungen, dass dort tausende Opfer begraben wurden, aber bisher war unklar, wo dieser Friedhof liegt. Eine forensische Analyse von 25 Skeletten hat gezeigt, ja, die Menschen sind tatsächlich an der Pest gestorben, weil in ihren Zähnen wurde nämlich das Erbgut des Pesterregers, eines Bakteriums, gefunden. Und die Gräber stammen auch aus der Zeit der ersten Pestepidemie in London, 1348 bis 50, oder von einem späteren Ausbruch der Pest.
Wie schlimm war denn die Pest in England?
Ja, die hat das tatsächlich stärker getroffen als anderswo. In Europa kann man sagen, dass insgesamt ein Drittel der Bevölkerung gestorben ist. In London waren es aber bis zu 60%.
Aha, und warum war London so besonders verwundbar?
Man muss sich das so vorstellen, es war so eine Art mittelalterlicher Moloch. Die Skelettuntersuchungen zeigen, dass 40% der Einwohner gar nicht aus London kamen, sondern Zuwanderer waren. Und die Stadt ist auch sehr schnell gewachsen. Um 1100 war die Bevölkerung noch so bei 15.000 Einwohnern und 2 Jahrhunderte später waren es dann schon 6-mal so viel. Da waren dann natürlich auch die Hygienebedingungen nicht die besten, mit engen Gassen und alles sehr eng. Und das Leben war hart, das zeigen auch die Untersuchungen. An den Skeletten haben sie zum Beispiel Spuren von Mangelernährung gefunden oder auch Wirbelsäulenschäden. Man vermutet, dass die Menschen sehr schwer arbeiten mussten. Und wenn die in so schlechtem Zustand war, da konnte natürlich der Pesterreger mit den Rattenflöhen gut zuschlagen.
Schauen wir mal auf heute. Wie gefährlich ist die Pest heute noch?
Also es gibt tatsächlich noch Krankheitsfälle, die auftreten, zum Beispiel in Asien, in Indien oder in Afrika, da vor allem Madagaskar. Weil der Erreger ein Bakterium ist, Yersinia pestis, benannt nach ihrem Entdecker, können aber Antibiotika helfen. Die helfen ja gegen Bakterien. Und wenn rechtzeitig behandelt wird, dann sinkt die Sterblichkeit von 60% auf unter 15% der Fälle.
Wir wechseln jetzt mal in die Welt der skurrilen Tiere. Eine Muschel könnte nämlich in Zukunft dabei helfen, alte Landminen zu entschärfen. Wie funktioniert das genau?
Da geht es um die Schwertmuschel. Die ist das Vorbild für einen Roboter, der besonders gut graben kann. Diese Muschel schafft nämlich pro Sekunde bis zu 1 Zentimeter.
Und wie macht sie das?
Ja, Forscher aus Cambridge haben herausgefunden, die Schwertmuschel schafft sich ihren eigenen Treibsand. Also dazu zieht sie ihre Schalenhälften ruckartig an den Körper, sodass Sand und Wasser rundherum verwirbeln. Und die Muschel beherrscht dabei das perfekte Timing, nämlich so, dass weder Sand noch Wasser schneller nachrutschen, als sich die Muschel bewegen kann. Und das haben die Forscher kopiert und schon einen Prototyp des Roboters entwickelt.
Jetzt sprechen wir noch kurz über Glücksspiel. Ich dachte ja immer, das ist eigentlich eine Sucht, die eher Männer betrifft, aber du sagst, das ist gar nicht so.
Ja, liebe Frauen, lasst die Finger vom Glücksspiel, denn Frauen fangen zwar seltener und auch später mit dem Zocken an als Männer. Glücksspielsüchtige sind nämlich zu 80% Männer, aber wenn Frauen zocken, werden sie schneller süchtig nach Glücksspiel und dann haben sie natürlich auch schneller Folgeprobleme, also zum Beispiel Schulden. Und den Wissenschaftlern aus Hohenheim, die das untersucht haben, ist auch aufgefallen, dass pathologische Spielerinnen auch schon vorher häufiger psychische Probleme hatten.
Danke, Britta Wagner, mit den Meldungen aus der Welt des Wissens heute.
Wetter.
Bis zum Abend werden die Wolken über Deutschland immer dichter. In der Nacht ist es dann bewölkt, aber trocken. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 7. Im Norden kann es 2 Grad kalt werden. Morgen bleiben die Wolken erstmal am Himmel. Später gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Über den westlichen und südwestlichen Mittelgebirgen kann es auch Schauer oder Gewitter geben. Die Höchstwerte morgen liegen zwischen 15 und 24 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.